Couch Defo.
Yeah.
With Torsen.
Hello, hello.
Hey now.
Meow.
Yeah, yeah.
Oh yeah, oh yeah.
Who loves you, baby?
Baba Booey.
Makler ist einer dieser Berufe, die wohl nicht allzu viel Qualifikation erfordern, weil ich ein paar Leute kenne, die nun wirklich überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt haben. Die haben sich in der Weile als Makler versucht. Ich spreche jetzt nicht von den Luxusmaklern, die Luxusimmobilien verkaufen. Das ist eine andere Liga. Also dieses englische Auktionshaus, Sotheby's und der Konkurrent, dessen Name mir gar nicht einfällt, die sind im großen Stil mit Luxusimmobilien unterwegs. Oder die in, ich glaube sogar München gegründete Firma, Engels und Völkers, die weltweit operieren, das ist eine andere Liga. Aber der kleine Spacko, der die Todesanzeigen studiert und dann angeschissen kommt und versucht, das Haus zu vermakeln, so wie ich es erlebt habe, das ist natürlich unterster Dreck, der dann da mit dem irgendwie so einem Lamborghini steht und da so ganz fruchtig dann so, ja, ein Makler, ja, fürchterlich. Makler, wer mit denen zu tun hatte, der hasst sie. In den 80ern, da hatte das Satiremagazin Titanic eine groß angelegte Kampagne. Das war immer auf der ersten Seite oder zweiten Seite, wenn man es aufschlägt. Gleich da war das für eine Welt ohne Makler, war deren Motto. Da haben sie immer neue Geschichten präsentiert von verschiedenen Winkeln aus dem Tierreich, was Makler für ein Abschaum ist. Ein Berufsstand, den ich ungefähr so respektiere, wie ja zum Beispiel diese Typen, die immer in den Bäumen hängen, oder meistens hängen sie ja noch nicht mal in den Bäumen, sondern sitzen rum und reden so irgendwie und dann schneiden sie ein bisschen an den Bäumen rum und so. Also das sind so die menschlichen Faultiere, das sind alles so Typen, brauchen wir die wirklich? Und eigentlich sind Makler es nicht wert, dass man überhaupt über sie spricht. Ich versuche sie zu vermeiden. Jedenfalls ist ein Mitglied der Manson-Familie, Squeaky Fromm, nachdem sie eingesessen hat mehrere Jahre, die war nicht an den Morden beteiligt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, die sich jetzt diese Tage jähren im Sinne von 50 Jahre, die Morde oben am Cielo Drive, beziehungsweise eine Nacht später am Waverly Drive 3301, der jetzt umbenannt wurde in 3311. Squeaky Fromm hat in den 70er Jahren versucht, den Ersatzpräsidenten Ford zu erschießen, Gerald Ford. Weil ursprünglich sollte es wohl Nixon sein, aber die Manson-Familie, wie man weiß, das waren nicht solche Präzisionsfanatiker. Die haben dann gedacht, versuchen wir das halt mit dem. Und die hat sich also irgendwie da rangeschlichen. Damals ging das wohl mit den Sicherheitsvorkehrungen noch. Und das waren die frühen Jahre, das sieht man ja auch in Konzertfilmen, wenn man beispielsweise Altamont guckt, das Rock Festival auf der Altamont Speedway in Nordkalifornien. Die Stones waren der Headliner. Da haben die Fans, diese stehen ganz vorne und haben die Hände auf der Bühne. Also so nah kam man damals noch ran. Das hat sich natürlich dann im Laufe der Jahre alles geändert. Und these days it's all security, wie Keith mal gesagt hat. Damals war es also noch möglich, einem Präsidenten nahe zu kommen, und die hat wohl auf Gerald Ford geschossen, hatte allerdings keine richtigen Patronen in der Kanone. Was das also sollte, das weiß man nicht, aber die meisten in der Familie, die waren nicht ganz dicht, wie ja auch ihre Handlungen beweisen. Trotzdem ist sie dann in den Knast gegangen und danach ist sie aber, anders als die anderen, entlassen worden nach relativ langer Zeit. Und heute arbeitet sie als Maklerin. Squeaky Fromm arbeitet als Maklerin. Also auch klar, deutscher Herkunft, war bunt zusammengewürfelte Familie, Holländer, Engländer, deutscher Herkunft. Hier Krawinkel, die an den Morden direkt beteiligt war. Die haben das dann veramerikanisiert, weil der war Krawinkel natürlich keine Aussprache, haben sie Cranwinkel, Patricia Cranwinkel. Die sind ja dann, das ist ja weit bekannt, ich habe oft drüber gesprochen, ich war ja oben am Cielo Drive. Jetzt hängen überall die Marquees aus zu dem neuen Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal vor einem Movie Marquee stehe, vor einem Filmplakat stehen. Ich bin so international, ihr versteht das, ja. jedenfalls tatsächlich mal ein Filmplakat angeguckt, weil ich das gut designt finde und es mir auch irgendwie bekannt vorkam. Da sind ja oben die beiden Headliner, die hier Pitt und Cabrio, und darunter ist noch eine Frau. Das ist dieser Shootingstar, kann man nicht sagen, weil die schon eine Weile dabei ist. Diese Australierin, die recht gut aussieht, Margot Robbie, die Sharon Tate, the Starlet, spielt, die ja umgebracht wurde am Cielo Drive 10050 in der Nacht am 9. August 1969. Dann sieht man als Hintergrund, und das fand ich halt interessant, da ist eine gewundene Straße mit den typischen Hollywood-Palmen in der Nacht und ein großes Auto fährt da. Und drei Leute gehen auf dieser Straße. Es müssten eigentlich vier sein, aber ich nehme an, die vierte Person sitzt im Auto. Das ist in der Tat der Cielo Drive. Es ist nicht die Auffahrt zum eigentlichen Tatort, denn das ist eine Sackgasse, das geht vom Cielo Drive nochmal links hoch. Die Leute werden auch begeistert sein. Als ich da war, war ich der Einzige. Also ich sage nicht der Einzige, der jemals da war, aber das war jetzt nicht wie eine große Tour, die jeden Tag vorbeikam. Ich vermute, dass die das heute, geschäftstüchtig wie die sind, und das wurde ja jetzt, war jetzt wieder in aller Munde und ist jetzt wieder alles aufgelebt. Ich vermute, dass diese Hollywood-Tours das darin ausweiten wollen und dass die Einwohner da oben am Cielo Drive da nicht begeistert von sind. Aber also ich wurde nicht belästigt, ich konnte da meinen Mietwagen der Marke Prius stehen lassen, was natürlich auch noch gut ist. Mit dem Prius fällst du nicht auf, da bist du total unauffällig, das hat was Positives, also da wirst du auch nicht schief angeguckt. Das ist anders als ein, weiß nicht, als wenn du einen Raptor fährst oder einen von diesen Jeeps oder einen Range Rover mit schwarzen Scheiben, da gucken sie sich komisch. Aber mit dem Prius kommst du überall rein und denkst, oh ja, so ein Ökotyp. Könnte auch Clooney sein, die fahren das ja auch so für die Öffentlichkeit, lassen sich natürlich dann später, wenn sie dann ihre Sport fahren, da lassen sie sich dann nicht so gerne fotografieren. Dieses Poster von Once Upon a Time in Hollywood zeigt also tatsächlich die Auffahrt vom Cielo Drive, so wie er heute noch aussieht, und die Palmen. Und es sieht halt bedrohlich aus, dass da dieses dicke alte Auto ist, in dem die ja gesessen haben. Und die drei Typen, die gehen da hoch. Das müssten dann sein Tex Watson, Susan Atkins und Patricia Krawinkel. Im Auto sitzt Kasabian, Linda Kasabian, die sie nachher alle verpfiffen hat, damit sie freigeht. Es war alles von vorne bis hinten getürkt. Und natürlich haben das die einfachen Zeitungen hier, diese Zeitungen, die man am besten dazu benutzt, Mücken tot zu hauen, die einen stechen wollen. Diese Zeitungen haben dann mal wieder bei Wikipedia reingeguckt und haben exakt denselben Scheiß abgeschrieben, der schon seit Jahrzehnten, also seit 50 Jahren genauer gesagt, produziert wird. Das basiert alles auf dem Buch des schmierigen, karrieregeilen Staatsanwalts Bugliosi, der irgendwas fabriziert hat, weil er seine Chance gewittert hat, damit ganz groß rauszukommen. Leider hat das geklappt, denn der ist danach, hat er dann gekündigt, weil er diesen Bestseller geschrieben hatte. Der hat da halt eine Wahnsinnsgeschichte erfunden, dass also Manson dieses Mastermind ist. Und wer sich, wie ich, mit Manson intensiv beschäftigt hat, der weiß, dass Manson ein Typ ist, den man treffen kann, wenn man abends an so eine Trinkhalle geht, die so nachts später aufhört. Wenn ihr unterwegs seid und wie ich früher zu lange auswart, dann will man morgens noch irgendwie ein Bier kaufen oder Zigaretten oder noch Schnaps oder was weiß ich, was man halt an so einem Kiosk kriegt. Und da hängen immer irgendwelche Typen angesoffen rum, die dir die Welt erklären. Und so ein Typ ist Manson. Ein Schwätzer, null Persönlichkeit, halt irgendein Irrer, der irgendeine Scheiße redet. Dass der jetzt den Masterplan haben sollte, das glaubt ja nun wirklich keiner. Aber da die Leute faul sind, also die ganzen schlechten deutschen Zeitungen, die eh nur Scheiße abschreiben, die Süddeutsche, Spiegel, Zeit, Welt, dieser ganze Dreck, natürlich haben sie nichts Wesentliches und nichts Neues beigetragen. Man hätte, wenn man Journalist wäre, was keiner von diesen Flaschen dort ist, hätte man mal die Frage aufwerfen können, warum am Cielo Drive in dem Poolhaus der Hausel oder Hausmeister oder wie man das nennen soll, also der Typ, der da einen Rasen gemäht hat, gewohnt hat, der angeblich nichts von den Vorfällen gemerkt haben soll. Also da wurden acht Menschen auf bestialische Weise abgestochen mit Steakmessern. Sharon Tate und Abigail, die Erbin des Kaffee-Imperiums in Amerika, die wurden von Susan Atkins über den Rasen gejagt, haben um ihr Leben gefleht, und dieses Arschloch Garrison Russen will davon nichts mitgekriegt haben. Das finde ich extrem verdächtig. Wie kann das sein? Wenn er Musik gehört hätte, dann hätten sie ihn ja auch platt gemacht. Wenn hätten sie gesehen, oh, da ist noch ein Zeuge, den müssen wir noch ausschalten. Der hat den wahrscheinlich aufgemacht und steckte mit denen unter einer Decke. Das wird aber nie thematisiert und schon gar nicht von dem Dreck, der sich hier Zeitung oder deutsche Medien nennt. Den ganzen Dreck, den die schreiben, den schreiben sie aus Wikipedia ab, was sich dann komplett zu 100% auf das Buch Helter Skelter von diesem Bugliosi, der inzwischen tot ist, stützt. Also die ganze Manson-Geschichte ist von vorne bis hinten Scheißdreck, den ihr in den Medien liest. Jetzt ist es so, dass mich viele Geschichten nicht interessieren. Ich meine, bei der OJ-Geschichte, die fasziniert mich nicht. Da ist es so eindeutig, dass man da nicht drüber spekulieren muss. OJ, der ehemalige Liebling, Footballstar. Und was war in Nackte Kanone? Wie hieß er da? Nordberg? Iceberg? Irgend sowas? Der hat ihn ja jeder geliebt. Und das war ein berüchtigter Frauenschläger. Also es gibt diverse Aufnahmen, wo die Frau, Nicole Simpson, also eine Frau, in Panik bei dem Bullen anruft, er bringt mich um, er bringt mich um. Das wurde dann aus völlig unerklärlichen Gründen wurde diese Beweismittel, also diese Tapes, die werden ja aufbewahrt, die wurden also nicht zugelassen als belastendes Material, was die Anwälte von OJ damals verhindert haben. Das ist nicht faszinierend, da ist es eindeutig, da wurde halt getrickst. Der ist frei, weil er eben fantastische Anwälte hatte, was eben der Analphabet und berufskriminelle Manson nicht hatte. Normalerweise bin ich nicht dafür, dass man Leuten ihre Herkunft positiv anrechnet. Bei ihm müsste man das eigentlich gemacht haben, denn der kommt aus asozialsten Verhältnissen. Seine Mutter hat ihn für ein Bier verkauft, wurde missbraucht als Kind, ist in Kinderheimen groß geworden und hat die schlimmsten Dinge erlebt. Der hätte eigentlich schon früh Betreuer haben müssen und dass der bis zu seinem Lebensende, wann ist er gestorben? 2 Jahre, 3 Jahre im Knast gesessen hat, in Corcoran State Prison, irgendwo in der Wüste. Er war eine Zeit lang mal in dem Luxusgefängnis oben in San Quentin, was bei San Francisco ist, einen herrlichen Blick über die Bay hat. Ich will nicht sagen, das ist beneidenswert, aber das ist für ein Gefängnis eigentlich zu gut. Das müsste eigentlich verlegt werden, weil das Premium Real Estate ist, Premium Immobilienwert, den man eigentlich besser nutzen kann als für ein Gefängnis, wo die Luft fantastisch ist. Und da haben sie ihn weggezogen, haben ihn dann in dieses Gefängnis mitten in der Wüste gesteckt und da ist er dann auch gestorben. Und meiner Meinung nach hätte er rauskommen müssen, weil ja selbst bei übelster Nachrede und bei übelster Verleumdung ihm kein Mord nachgewiesen wurde. Es heißt zwar, bevor diese Tate-LaBianca-Morde stattfanden, dass er mal irgendeinen anderen Kriminellen umgebracht hat oder irgendeinem Typen Ohr abgehauen hat, aber who gives a fuck? Das waren selber Kriminelle. Aber das ist alles nur Hörensagen und Beweise gibt's da nicht. Und nur auf Hörensagen darf man Leute eigentlich nicht ihr Leben lang einkasteln. Nur er war so verrückt und so irre, dass er sich halt erst dieses Kreuz auf die Stirn geritzt hat. Und später ist er dann ja ein Öko geworden. Und da hat er ja diese Atwa gründen lassen. Ich weiß nicht, ob man das aus dem Knast selber machen kann. Also Air, Trees, Water und noch irgendwas. Also so eine Art, er war quasi ein Grüner, der sich für Umweltschutz eingesetzt hat. Ich glaube, das jetzt eine Masche war, das weiß ja keiner. Jedenfalls hat er sich dieses Symbol, was glaube ich aus der Mongolei kommt oder irgendwo, dieses Nazi-Symbol, dieses Hakenkreuz, was dann die Nazis später missbraucht haben, das war ursprünglich das Symbol der Fruchtbarkeit. Ich glaube, es war andersrum. Das ist nicht mein Bereich, diese ganze Nazi-Scheiß, habe ich keine Ahnung von. Jedenfalls, es gibt dieses Symbol, er hat sich also aus diesem Kreuz, da hat er dann aus Langeweile im Spiegel wollte sich dieses Fruchtbarkeitssymbol. Ich habe das damals in Indien irgendwo gesehen und gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Und da hat mir jemand erklärt, nee, das haben die Nazis missbraucht und das heißt ursprünglich, das ist glaube ich ein Symbol für Fruchtbarkeit in diesen Kulturen. Was soll ich? Jedenfalls hat er vor dem Spiegel dann das X, wollte sich dieses Fruchtbarkeitssymbol da einritzen und weil es ein Spiegel ist und weil Manson ja nur auch von begrenzter Intelligenz ist, wurde das dann dieses Hakenkreuz, was ihm dann unterstellt wurde, dass er ein glühender Nazi ist. Ob er das war oder nicht, der war so verrückt, der war alles Mögliche. Der hat nur Scheiße geredet. Hört euch die Interviews an, da ist nicht ein zusammenhängender Satz drin. Der hat natürlich auch Dinge gemacht, die Leute verschreckt haben und deswegen hat kein Gouverneur jemals seine Begnadigung unterschreiben wollen, weil das zu negativ gewesen wäre. meiner Meinung nach hätte er rauskommen müssen, weil einer, der nicht selber gemordet hat und dem nichts nachzuweisen ist, der hätte nach 25 Jahren allerspätestens rausgemusst. Der hätte meinetwegen eine Fußfessel gekriegt, einen Betreuer, hätte sich regelmäßig melden müssen. Er wurde immer gefragt, was will er machen? Da sagte er, er will möglichst weit weg von allen Leuten, er will in der Wüste sein, weit weg von allem und will Gitarre spielen. Wäre das jetzt so schlimm gewesen, er hätte dem Staat nicht auf der Tasche gelegen, 10 Millionen Leute hätten ihm Geld gezahlt dafür, dass er Interviews gibt und er hätte das gekriegt, was er immer wollte. Er wollte berühmt sein. So viel meine Meinung zu 50 Jahre Morde am Cielo Drive und Waverly Drive. Alles, was ihr in den schwachsinnigen Zeitungen lest oder was ihr im Fernsehen seht, ist alles Schwachsinn, weil keiner von diesen Nullen sich die Mühe gemacht hat, hinter die falsche Berichterstattung zu schauen und keine Ahnung hat. Aber auf jeden Fall finde ich das Plakat schon mal gut und es geht ja um Hollywood in 69 und es geht um hier Caprio und seinen Stuntman, gespielt von Brad Pitt, und daneben ist dann noch die Geschichte mit Manson eingebaut. Noch ein Film, den ich amüsant finde und der mich natürlich interessiert, weil meine beiden Lieblings-Action-Typen mitspielen. Das ist Hobbs und Shaw, oder vielleicht auch Shaw und Hobbs, also auf jeden Fall Statham und The Rock Dwayne Johnson, die dieses Franchise übernehmen von Fast Furious, also The Fast and the Furious. Ist es inzwischen schon zweistellig? Ich weiß es nicht. Der Dicke, glaube ich, macht immer mal Pause und dann macht er wieder eins. Hier dieser, der immer Dom spielt, dieser kleine, dicke, kurzbeinige Typ, der wahnsinniges Glück hat, dass er in diesem Franchise drin ist. Und natürlich wollte ich wissen, wie die Geschichte ist. Ich hatte so einen Verdacht und tatsächlich, ich wurde überrascht. Es sind zwei Typen, die sich total ähneln, die totale Fans voneinander sind, die nur Respekt füreinander haben und immer schon mal miteinander arbeiten wollten. Ist natürlich genau das Gegenteil. Es ist tausendmal da gewesen. Bei Die Zwei war es so, bei Lethal Weapon war es so, bei jeder Cop-Serie war es so, bei dem hier, wo der Typ mit dem Hund, dass er erst den Hund nicht leiden konnte, oder war das vielleicht Tom Hanks? Vielleicht erwechsel ich das so. Also auf jeden Fall zwei völlig verschiedene Typen müssen aus irgendeinem Grund miteinander auskommen und dann entsteht eine gewisse Spannung und bei Calvin und Hobbs, bei Hobbs und Shaw ist es exakt genauso. Also der Autor Chris Morgan, der reißt sich bei der Fast and Furious Reihe wirklich kein Bein aus und es hätte ja wirklich jeder gekonnt. Außerdem ist er dabei der gute Schreiber und Creator von Las Vegas, die Show Las Vegas, die, wenn ihr sie nicht kennt, kann das euch versichern, das ist eine der besseren Unterhaltungsshows, relativ sauber, lief im Network, ich glaube NBC, und ich habe die sogar auf DVD damals gekauft, weil die im Fernsehen nicht zuverlässig weitergelaufen ist, aber sehr gut war für eine Network-Show. Also es ist kein Dreck, das kann man absolut gucken. Gary Scott Thompson, glaube ich, heißt er. Also Scott Thompson auf jeden Fall, aber es gibt noch einen anderen Scott Thompson. Verwechseln wir, Gary Scott Thompson ist nicht Scott Thompson. Scott Thompson ist der Erfinder von Action, einer der besten Serien aller Zeiten. Aber ich will euch nicht verwirren. Das ist die neue Fast and Furious. Ein ganz neues, taufrisches, noch nie dagewesenes Konzept. Zwei Typen, die sich nicht leiden können, müssen miteinander arbeiten. Wow, wie kommt Chris Morgan, auf diese Ideen? Ich komme nicht hinterher, in wie viel Franchises Statham inzwischen drin ist. Also 3 oder 4 sind es auf jeden Fall. Die mir jetzt auf die Schnelle, ich habe es nicht nachgeguckt. Er ist in allen Expendables. Ich bin nicht sicher, ob er noch drin ist in Transporter, weil da hatten sie mal einen anderen. Und der ist ja auch außer dem ersten, der sind die ja grauenvoll geworden. Also da ist er zu Recht ausgestiegen. Er wäre, wenn das weiterlaufen würde, natürlich in Crank, der nicht nur, wie ich inzwischen festgestellt habe, mit weit Abstand die beiden besten Actionfilme aller Zeiten, sondern wenn ich jetzt die Top 10 Filme, meine Lieblingsfilme nennen müsste, da wäre Crank 1 und Crank 2 auf jeden Fall dabei. Ich habe neulich mal wieder ein Stückchen geguckt und ich bin ja auch total begeistert von Bai Ling, die in Crank 2 dabei ist, die eine wahrscheinlich Zwangsprostituierte spielt und total auf Jeff Chalius, also Statham, steht. Kurze Geschichte, ist ganz simpel. Jeff Chalius, also Statham, ist praktisch tot, weil die ihm irgendwie ein Gerät eingebaut haben und ihn ausweiden wollten. Die Yakuza sind es nicht. Lass mich überlegen, waren es die Yakuza oder waren es die Triaden? Also das muss muss man, ich verwechsel das immer. Also die asiatische Mafia. Und der Typ, den er jetzt jagt, heißt Johnny Wang. Johnny fucking Wang. Dem es ja auch nicht immer so gut geht, weil der kam in Kontakt mit MS-13-Typen. Da ging es ihm nicht so gut. Und der schleppt immer wohl das Herz von Jeff Charles mit ihm rum. Und Jeff Charles ist also auf der Suche nach ihm. Er hilft nebenbei noch Bai Ling, um sie aus den Klauen dieser Verbrecher zu befreien. Und die ist jetzt zu anhänglich für ihn, weil er hat überhaupt keine Zeit für sie. Außerdem hat er ja diese Freundin, die so ein bisschen so, wie heißt sie, Eve, oder die so ein bisschen immer so nichts mitkriegt, die auch super lustig ist, weil die immer so, hey, ich habe mit dem Anruf beantwortet, so hört sie auch auf. Ein klasse Film. Und ich arbeite jetzt immer an dem Satz, den sie sagt, ich will sehen, wo Johnny Wang sein. Und dann zeigt sie so mit dem Finger. Großartig. Aber hört es euch doch im Original an.
Was schaut ihr zwei Schwuchtern so?
Verzieh dich, Bitch.
Der hier, mein Kevin Costner, der ballert euch ein runter.
Was? Wo ist Johnny Wang? Du willst wohl dringend draufgehen, Keule.
Nur weiter so, der stopft euch den Arsch.
Falsche Formulierung. Mir stopfst du nicht den Arsch. Ah!
Das war für dich, Mausezahn.
Bitte kein Ebola für mich heute, danke. Das war mein Wagen.
Was zum Teufel? Ich bin sauber. Wie ein Baby. Willst du stecken mich? Stecken mich? Hey! Ich weiß, wo Johnny Wang sein.
Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs.
Ja.
Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben.
Was? Halt.
Knisterpulver.de. Rubrik Alben.
Hey now.